Also, wir hatten als Mitarbeiter diese Tage Donnerstag bis Samstag mit einem Intensivseminar John Bevere. Das ist ein Modul aus der Bibelschule von ISDD, vom Bachelor-Modul. Und wir haben diese Tage uns intensiv befasst mit dem Thema Berufen. Berufen für ein außergewöhnliches Leben. Berufen für ein außergewöhnliches Leben. Und Gott hat uns niemals dazu berufen, ein normales Leben zu führen. Das Gegenteil, das haben wir klar uns eingeprägt, das Gegenteil von außergewöhnlich ist normal. Normal. Gewöhnlich. Aber Gott will, dass wir ein außergewöhnliches Leben leben. So, nicht normal. Es wäre gut, wenn die Menschen um uns herum sagen können über uns Christen, die sind nicht normal. Ja? Also wenn sie uns einfach über uns sprechen, die sind nicht normal. Früher gab es so einen Spruch, auch unter Gläubigen heißt es, wir sind verrückt. Ja? Verrückt, wie meinte man das? Dann hat man den Luthertext genommen, verrückt von der Finsternis ins Licht. Also hingerückt, aber nicht so verrückt. Aber wir sind nicht berufen, ein normales Leben zu führen, sondern ein außergewöhnliches Leben mit Gott. Und dazu lade ich dich ein. Das heißt, wenn wir außergewöhnlich hören und denken, dass ein Leben außergewöhnlich ist, dann stellen wir uns in der Regel vor, das gibt keinen Druck, es gibt keine Anfechtungen, es gibt keine Verfolgung. Nein, das schließt das absolut nicht aus. Wir haben ja dieses Jahr in den Kirchen und Freikirchen die Jahreslosung. Wir haben sie für uns verlängert, um des Zusammenhangs willen auch und der Aussagekraft willen. Die Jahreslosung dieses Jahr heißt ja nach dem Luthertext, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das bringt das eigentlich gar nicht so rüber, was es sagen will oder was der Paulus sagen will. Und ich habe hier mal den Text aus der Elberfelder gewählt. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also da, wo meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, da steht im Grundtext, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Vollendung, da ist das Wort Telos drin, Ziel erreichen. Meine Kraft erreicht in deiner Schwachheit, in meiner Schwachheit ihr Ziel. Das ist es, was Paulus da sagt. Die Frage ist natürlich, in welchem Zusammenhang man das sagt. Man sagt, na ja, der Paulus hat gut reden, die Kraft Gottes kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung, aber das Ganze hat ja einen Hintergrund. Und wir wollen uns das einfach mal jetzt so gemeinsam anschauen. Paulus spricht davon über Rühmen und was gerühmt werden muss und dergleichen. Und weil da gab es Leute, die prahlten mit sich herum und über die Offenbarung Gottes. Ihr wisst, es gibt ja so viel Unfug im Christentum. Irgendjemand berichtet, dass er im Hotelzimmer liegt und auf einmal schwebt ein Engel durch den Raum und macht da seine Spielchen und dann auf einmal und alle Christen stehen und welch eine Offenbarung. Ja? So, und wir sind manches Mal so blauäugig, wir übernehmen einfach alle Dinge oder sagen, das ist schon alles in Ordnung. Aber Paulus sagt ganz klar und deutlich, dass die Leute, die umherziehen und sich profilieren damit, welche Erscheinungen, Offenbarungen sie gehabt haben und Engelerscheinungen, Paulus sagt, die sind aufgeblasen und mit solchen Leuten habt mal lieber nichts zu tun. Das heißt aber allerdings nicht, dass Engel nicht da sind, die im Leben von Gläubigen wirken. Man kann nicht das Kind im Bade auskippen, nur weil manche Unfug machen. Und Paulus sagt, wir müssen hier ganz klar nüchtern auf dem Boden des Wortes Gottes sein. Diese Jahreslosung, sie kommt aus einem Erleben, aus einem Kampf, ich hätte fast gesagt Krampf heraus, den der Paulus erlebt, etwas, was ihm überhaupt nicht passte. In 2. Korinther 12, wir lesen mal ab Vers 1, gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, also Paulus geht her, er erklärt, Die Leute rühmen sich und die Gläubigen damals schon, die haben gesagt, boah, was dieser und jener, boah, und der andere und boah, noch einer erlebt. Und Paulus sagt, das ist nicht meine Art, aber er sagt, ich könnte auch prahlen. Und dann sagt er, jetzt will ich mal ein Stück prahlen. Und dann fängt er an zu prahlen und dann sagt er eigentlich hinterher, wie unnütz, wie doof bin ich eigentlich, sage ich mal auf Deutsch. Aber wir lesen es mal, wie das so hier gekommen ist. Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob in seinem Körper oder ich weiß es nicht, oder außerhalb seines Körpers, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ihr wisst, Maggi war da schon weiter mit den Knödel, die waren im siebten Himmel, im Maggi-Kartoffelknödel-Himmel. Der war noch ein Stück weiter. Okay, also Paulus sagt, er war bis zum dritten Himmel entrückt worden. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Körper oder außerhalb seines Körpers, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Manche erlauben sich heute alles zu reden und denken, es steht ihnen alles zu. Das stand jetzt nicht da, aber meine Meinung. Okay. Über diesen will ich euch rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen. Nur der Schwachheiten will ich mich rühmen. Haha. Das ist ja auch eure Lieblingsbeschäftigung. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht und was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Ich will darüber nicht reden. Man soll, was ich rede, was man an mir sieht, das soll man hören, das soll man aufnehmen und so weiter. So, dann sagt er, diese außerordentlichen Offenbarungen, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus sagt, ich habe manche Offenbarungen erlebt, manche Erscheinungen gehabt und er sagt, eigentlich würde ich von mir sagen, ich bleibe demütig, ich überhebe mich nicht. Ich denke, er hat sich bestimmt so eingeschätzt, ich werde damit nicht prahlen und ich werde da auch nicht groß mit hausieren gehen. Aber irgendwie ist Gott der anderer Meinung. Aufgrund dieser Offenbarung sagt Paulus, ich habe diese Offenbarung gehabt, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt, also ein Dämon zu Deutsch. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Lass uns mal kurz schauen, was ist dieser Dorn im Fleisch? Da gibt es ja in der Theologie ganz schöne Auswüchse und manches Mal muss ich immer lächeln. Du musst wissen, und das habe ich auf der Bibelschule damals gelernt, in unserem theologischen Seminar Beröhr, die Schrift legt sich immer mit Schrift aus. Also da wird nicht irgendwas, das können wir nicht irgendwas hindeuteln. Wir nehmen Bibelvers, also Gott hat mir jetzt offenbart, das ist jetzt ganz anders gemeint. Nein, die Bibel legt sich selbst aus. Und was ist dieser Pfahl im Fleisch, dieser Dorn im Fleisch? Da gab es Leute, die haben gesagt, das war die Krankheit von Paulus, der war krank. Dann gab es andere, die haben gesagt, der hatte ein Augenleiden und war fast blind. Du fragst sie, wie kommt ihr auf diesen Trichter? Ja, weil er geschrieben hat, ich schreibe euch dies mit großen Buchstaben. Also muss er fast blind gewesen sein. Entschuldige bitte, ich bin nicht fast blind. Und ich schreibe auch mit großen Buchstaben. Also allein, wenn du hier diesen Flyer anschaust, Hier drin gibt es vieles in kleiner Schrift. Hier draußen, da gibt es etwas in größerer Schrift. Die Jahreslosung habe ich in großer Schrift geschrieben. Aber nicht, weil ich so schlecht sehe, sondern dass ins Auge fällt. Hier die 21 Tage Gebet, die wir haben, die habe ich noch größer geschrieben, weil ich will, dass es ins Auge fällt. Und dass wer das hier macht oder wo das herkommt, Citykirche, habe ich noch ganz groß geschrieben. Aber all das habe ich nicht gemacht, weil ich fast blind bin, sondern weil ich was klar machen, unterstreichen will. Wie ist das, wenn du ein E-Mail schreibst? Dann gehst du da auch her, du willst dem anderen gegenüber, willst du klar machen, normal schreibst du, was weiß ich, dein Areal, 10, Größe 10, Schriftgröße 10, manche wählen auch, was weiß ich, andere Bereiche, ich mag lieber Tahoma. Tahoma, klingt fast wie Tomahawk, ne? Also Indianer, okay. Nein, Tahoma, wie auch immer, du hast deine Lieblingsschrift, ich habe meine Lieblingsschrift. Und wenn ich dann eine E-Mail schreibe, und ich will dem ich sie schreibe, will ich etwas hervorheben. Zum Beispiel schicke ich jemandem einen Bibelvers, den mache ich dann größer als das normale und mache ihn noch mit Fettschrift. Dieses schreibe ich ihm mit großen Buchstaben, damit es ihm ins Auge sticht. Und oder ich unterlege diesen Text einfach mit einem gelben Unterlage. Ihr wisst so, anklinggelb. Wie macht ihr das? Also ich mache das, wenn ich eine E-Mail schreibe und ich will dann das gelb anzeichnen, dann nehme ich immer diesen Textmarker und male auf meinem Bildschirm dann diesen Text gelb an. Ne? Macht ihr genauso wahrscheinlich. Also ich male diesen Text gelb an und dann schickst du die E-Mail ab und du glaubst natürlich, dass das drüben auch so gelb ankommt. Ne, probier es mal, aber vielleicht probier mal heute Abend an deinem Laptop-Bildschirm, nimm einen Textmarker und versuch mal drauf zu malen. Nimm aber permanent, du musst sowas nehmen, was nicht wasserlöslich ist, dass es besser hält. Ne? Okay, weil es ist ja eine lange Reise, wo die E-Mail hingeht. Also, verstehst du? Nein, ist auch klar, machen wir nicht. Aber wir unterlegen Dinge, damit Leute es, dass es ins Auge sticht. Okay, wollen wir uns anschauen, was ist denn der Pfahl im Fleisch? Wir gehen mal in Mose. Da wird es uns erklärt. Den Mose habe ich mir gar nicht mehr aufgewahrt, den hole ich mir jetzt gleich. 4. Mose 33, 55. 4. Mose 33, 55. Genau, da habe ich es. 4. Mose 33, 55. Gott sagte den Israeliten, wenn sie das Land einnehmen, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, dann werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden. Und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Also er sagt, was sind diese Dornen, was sind diese Stacheln? Das sind Menschen, die euch verfolgen. Das sind Menschen, die auf euch einschlagen. Also die Bibel zeigt es eindeutig und sie erklärt nirgends, dass Paulus irgendwo krank ist. So, gehen wir mal zurück zu dem Text des Paulus in 2. Korinther, Kapitel 12. Er sagt, noch einmal, Vers 7, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Und jetzt horch, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Dreimal gebetet, Gott, schaff mir diese Belästigung vom Hals. Ich will das nicht mehr. Der betet einmal und Gott sagt, nee, das bleibt. Und Paulus, er ist wieder unterwegs, er betet zweimal. Gott sagt, nee, das bleibt. Wir werden gleich schauen und sehen, er beschreibt ja, was dieser Pfahl ist für sein eigenes Leben. Und beim dritten Mal, und dann sagt er, okay, ich habe es kapiert. Ich habe es verstanden. Ich habe verstanden. Ich brauche das, damit ich auf dem Teppich bleibe. Ich brauche das, damit ich mich nicht überhebe. Ich will gleich sagen, du heißt nicht Paulus. Also, dass sie jetzt nach Hause geht, ich bin auch wieder Paulus, jetzt werde ich auch Prügel kriegen. Wünscht es lieber nicht? Wünscht es dir lieber nicht? Du bist nicht Paulus. Sag deinem Nachbarn, ich bin nicht Paulus. Hey. Ihr habt gehört, okay. Damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal zum Herrn gerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, eine andere Übersetzung sagt, er hat mir versichert. Und da kommt aus dieser Situation, ist dieser Vers, der unsere Jahreslosung dieses Jahr ist. Er hat mir versichert, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und ihr merkt, auf einmal ändert sich sein Blick. Auf einmal ändert sich sein inneres Verhalten. Der Herr sagt, ich habe es gegeben, denn wenn du, oder dieser Bote schlägt dich, und du musst wissen, Paulus, wenn du in Schwachheit bist, wenn du in Schwachheit bist und du von dir heraus, aus dir selbst nichts mehr tun kannst, dann versichere ich dir, die Gnade, die ich dir gegeben habe, diese Gnade ist wirksam genug, dass sie die ganze Kraft Gottes auch in deiner Schwachheit entfaltet. Und er sagt sogar, dass in der Schwachheit, wenn dann Gottes Kraft, wenn wir Gottes Kraft erlauben, ihr Werk zu tun, dass dann in dieser Schwachheit eigentlich erstmal das Richtige passiert, was Gott möchte, um es mal so zu sagen. Versteht ihr mich? So, er sagt, denn in dieser Schwachheit, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft erreicht in deiner Schwachheit ihr Ziel. Und jetzt schauen wir, er sagt also jetzt und ändert auf einmal auch seine ganze Haltung, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne oder wörtlich auf mir zelte, auf mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Ich habe Wohlgefallen an Misshandlungen. Ich habe Wohlgefallen an Nöten. Ich habe Wohlgefallen an Verfolgungen. Ich habe Wohlgefallen an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat auf einmal begriffen, wenn ich schwach bin, wenn ich keine eigene Kraft mehr habe, aber ich vertraue auf die Gnade, in der ich lebe, denn ich bin in Gnade, ich lebe in dieser Gnade und ich bin schwach, von mir aus bin ich nicht mehr in der Lage, etwas zu tun. Aber ich weiß, mein Herr hat gesagt, wenn ich in dieser Schwachheit mein Vertrauen auf ihn setze, von mir kann jetzt nichts kommen, aber ich vertraue ihm, dass jetzt in meiner Schwachheit sich seine Kraft entfaltet. Seine Kraft entfaltet. Und dann erlebt er, wie diese Kraft Gottes sich in Schwachheit bei ihm entfaltet. Wisst ihr, wir als Gläubige, wir wollen ja immer irgendwie so leicht durchs Leben gehen. Wir denken zum Beispiel, wenn wir einen fürchterlichen Chef haben, der jeden Tag seine Tobsuchtsanfälle hat, das muss ich mir als Gläubiger nicht gefallen lassen. Doch. Das musst du dir gefallen lassen. Weil die Bibel sagt, gehorchet euren Arbeitgebern, nicht nur den Guten, sondern auch den Böswilligen. Gehorcht ihnen. Warum bin ich denn in dieser Firma? Erstmal, ich will dich daran erinnern, du hast gebetet, Gott, gib mir einen guten Job. Und dann kamst du zu diesem Scheusalchef. Wieso bin ich denn jetzt bei diesem Chef? Ganz einfach. Weil Gott sagt, es ist höchste Zeit, dass in diesen finsteren Saustall Licht reinkommt. Es ist höchste Zeit, dass in diesem ganzen Fluchen und Schimpfen Licht reinkommt. Es ist höchste Zeit, dass die Menschen gesegnet werden durch deine Gegenwart. Schauen wir doch mal an, den Josef. Der Josef, er wird verkauft von seinen eigenen Brüdern als Sklave. Kommt in das Haus von Potiphar. Dort, durch die Gnade Gottes, in der wir auch leben, durch die Gnade Gottes, wird er innerhalb kurzer Zeit über das ganze Vermögen dieses reichen Mannes gesetzt. Und das heißt, Gott segnete Potiphar um Josefs Willen. Dein Chef, der vielleicht unmöglich ist, soll durch dich gesegnet werden. Hallo? Kann da jemand mal Amen sagen? Dein Chef soll durch dich gesegnet werden. Dein Chef soll durch dich gesegnet werden. Du sollst Licht sein. Und was ist das Licht? Ich habe es neulich mal kurz anklingen lassen. Lasst euer Licht leuchten, indem die Menschen eure guten Werke sehen. Meine guten Werke an diesem Ort oder wo immer ich mich bewege, sie sind das Licht für die Menschen. Und die Bibel sagt, die Menschen werden eure guten Werke sehen und sie werden euren Vater im Himmel preisen, ihn verherrlichen. Richtig? So, wir sind also berufen, ein Segen zu sein. Und du bist dort berufen, wirklich Licht zu sein an dem Platz, wo du bist. Wir können immer weglaufen. Ich weiß, auch in unserer Zeit, Studenten sind manches Mal sehr herausgefordert oder sie sind eigentlich fast immer herausgefordert. Ihr habt viel mit Studium und all den Sachen, eure Projekte schreiben und eure Prüfungen, was ihr alles so am Hals habt. Aber wisst ihr, ich erlebe, dass manche Studenten in dieser Zeit hergehen und sagen, ich werde trotzdem meinen Dienst in der Gemeinde und bei Gott nicht vernachlässigen. Und dann gibt es andere, die sagen, jetzt muss ich studieren, ich habe nicht mal 2-3 Stunden Zeit in einem halben Jahr oder wie auch immer für die Gemeinde. Ich muss jetzt studieren. Was machst du? Du weichst Druck aus. Was wirst du erleben? Keine Herrschaft. Du wirst immer im Normalen bleiben und niemals ins Außergewöhnliche kommen. Denn diese Anfechtungen, Herausforderungen, denen wir begegnen, die auf uns zukommen, die uns treffen, die fordern uns heraus, in ein außergewöhnliches Leben hineinzukommen. Viele Leute, die Christen wollen herrschen, aber du wirst nie herrschen, wenn du keine Herausforderungen hast. Du wirst nie Sieg haben, wenn du keinen Kampf hast. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Ja? Da kann sich ein Boxer hinstellen und sagen, ich bin der Größte. Aber es wird sich im Ring beweisen, wenn er was aufs Maul kriegt. Oder wo auch immer. Oberhalb der Gürtellinie auf jeden Fall. Wenn er was draufkriegt, dann wird er merken, ob er der Größte ist oder der Größte mit dem größten Mund, der am Boden liegt. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wir brauchen für unser Wachstum Herausforderungen. Wir brauchen es. Wir brauchen es, herausgefordert zu werden, um in Außergewöhnliches hineinzukommen. Wir werden nicht herrschen, wenn wir nicht wirklich den Herausforderungen, den Anfechtungen begegnen. Die Bibel sagt, dass Anfechtungen uns vollkommen machen. Dass Druck uns vollkommen macht. Wenn wir ihm ausweichen, dann wirst du in dieses nicht hineinkommen. Dann wirst du andere hören, die erzählen in Zeugnis und berichten, wie toll das ist, im Sieg zu sein. Und du wirst sagen, ich habe nie Sieg. Richtig, weil du nie einen Kampf dich stellst. Aber du musst dich deinem Kampf, den Herausforderungen des Lebens und deinen Anfechtungen stellen. Und was sagt Jakobus? Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen hineingeratet. Freut euch. Ich sage dir immer wieder, wenn du Anfechtungen hast und wenn du ganz dolle Anfechtungen hast, dann mach eine Anfechtungsgrillparty. Mach eine Party. Sag, warum machst du eine Party? Hast du Geburtstag? Bist du verliebt? Nein, ich habe Anfechtungen. Hey, das ist ein guter Grund, eine Party zu feiern. Lad mal deine Nachbarn ein zur Anfechtungsparty. Und dann erzähl ihnen von Jesus. Hallo? Es ist so gut. Es ist so gut. Ich meine, nicht als junger Mann lade die Blondine nebenan zur Anfechtungsparty ein. Ich meine, dann wird das ganze Problem vielleicht noch größer. Oder die Brünette oder wie auch immer. Oder ich meine auch nicht, Schwester, dass du hergehst und sagst, ich fühle diese besondere Mission, mich um diesen jungen Mann zu kümmern. Nein, von dem spreche ich ja alles jetzt gar nicht. Aber du hast ja eine Hauszelle, mit der du zusammen auch Aktionen tun kannst. Ihr lebt ja Gemeinschaft, ihr lebt ja Beziehung in den Hauszellen. Also, der Paulus geht her und sagt, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Und hier zeigt er, womit schlug dieser Bote Satans ihn? Er hat Menschen dazu benutzt. Du musst ja schauen, fast an jedem Ort, in den Paulus kommt, bekommt er Prügel. Er wird zusammengeschlagen. Und da ist niemand, der sagt, jetzt rufen wir das Rote Kreuz, die Wunden pflegen. Nein, nein, nein. Als er in Philippi ist, und man ihn dort sogar mit Ruten schlägt. Und er und Silas, sie sind zerschunden, ihre ganzen Rücken kaputt. Das Blut läuft ihnen runter, die Haut hängt in den Fetzen runter. Da hat niemand gesagt, oh, tut uns leid, wir waren jetzt wohl doch ein bisschen energisch. Nein, die kamen dann noch in den Knast, ins unterste Loch. Ins unterste Loch. Und weißt du, was Paulus anfängt mit Silas?
Gelobet sei der Herr, denn er ist groß, ich preise dich. Ich habe Wohlgefallen an Misshandlungen.
Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Misshandlungen. Ich habe Wohlgefallen. Wie geht es uns? Unsere Frau oder der Mann guckt uns schief an und wir denken, es ist ein Weltuntergang. Lass doch den anderen mal schief gucken. Dann weißt du, welche Facetten auch im Gesicht des anderen möglich sind. Lass es doch einfach mal. So, also darüber muss man sich überhaupt nicht aufregen. Er sagt, ich habe Wohlgefallen. Und dann schau dir an. Er kommt, er ist im Gefängnis und sie preisen Gott. Sie erheben den Namen Gottes. Und was geschieht? Das ganze Gebäude bebt. Die Gefängnistüren springen auf. Die Fußfesseln springen auf. Sie waren ja in den Stock gelegt. Und dann dieser Gefängniswärter, der denkt, die sind alle abgehauen und der will sich umbringen. Und Paulus sagt, tu es nicht, wir sind ja alle noch da. Super Gefangene, oder? Aber dieser Kerkermeister, der bekehrt sich, der gibt sein Leben Jesus und Paulus sagt ihnen von Christus und die ganze Familie bekehrt sich, dieses Kerkermeisters. Die ganze Familie. Und weißt du, dann heißt es, und er geht hin und er wuscht seine Wunden ab. Lies mal, sie haben die Wunden gereinigt, sie haben sie versorgt. Wenn du so willst, medizinisch versorgt, obwohl er ja eigentlich nicht Mediziner war. Und man weiß ja nicht, was er vorher studiert hat. Also auf jeden Fall, Paulus sagt, ich habe Wohlgefallen an Misshandlung. Schau doch mal, das ist doch, was er hier sagt. Weil ich weiß, was geschah denn da in dem Kerker, wo er zerschunden war, wo er Schmerzen hat, wo die Ratten und die Mäuse über deine Füße und über deinen Bauch laufen. Überleg doch mal. Du hast ja schon eine Krise, wenn eine Fliege durch dein Wohnzimmer fliegt. Verstehst du? Aber er sitzt da und dann preisen sie Gott. Dann preisen sie Gott. Und verstehst du, was erlebt er? Ich werde nicht in Depression verfallen. Ich werde nicht depressieren, oh, jetzt diene ich schon Gott und jetzt kriegt man noch Prügel dafür. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Warum, jetzt werde ich noch verspottet an meinem Arbeitsplatz. Und, du bist noch nie gekreuzigt worden. Jetzt werde ich verspottet. Hey, Jesus wurde verspottet. Und weißt du, was er sagt? Was ich erlebt habe, werdet ihr auch erleben. Außer Kreuzigung. Petrus und andere erlebten die Kreuzigung. Verstehen? Außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Einfach sagen, ja, ich weiß, jetzt wird die Kraft Gottes wirksam. Und Paulus weiß das. Überleg mal, du sitzt im Schraubstock, Hände, Füße fest, dein Rücken ist wund und blutet, Ratten und sonstige Viecher kriechen rum, vielleicht noch die Exkremente von dem vorigen Gefangenen. Denn der Kerkermeister von Philippi hat nicht gesagt, übrigens Paulus und Silas, da um die Ecke ist das Bad. Nein, nein. Das ging einfach, entschuldige bitte, in die Hose, wenn du es nicht aushalten konntest. Und er preist Gott. Und er preist Gott. Und er preist Gott. Und was erlebt er? In dieser Schwachheit, da entfaltet sich so eine Dynamiskraft Gottes, dass ein Gebäude zum Wackeln wird, kommt. Und die Gemeinde in Philippi entsteht. Außergewöhnlich. Verstehst du, wir wollen so ein Soft-Christenleben. Aber Paulus hat uns gesagt und der Herr Jesus hat es uns gesagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ja? Ich weiß, wir haben eine Tendenz und ich habe die Nacht und gestern darüber nachgedacht. Weißt du, es gibt ja auch so die Meinung, wir sind ja eine Hauszell, wenn du Hauskirchengemeinde, Hauszellgemeinde. So, wo die Leute unter der Woche sich in Häusern treffen. Und wir haben so diese Meinung, naja, wenn die Leute sich, wir müssen sie auf die Endzeit vorbereiten und deshalb müssen wir sie auch in Häusern versammeln. Ich will dir etwas sagen. Die Leute, wir haben jetzt keine Verfolgung, wir haben keinen Druck. Und trotzdem gehen viele Leute nirgends in Hauszelle. Alles ruft, wir wollen Gemeinschaft mit Gläubigen haben. Da gibt es in den Gemeinden überall im Land Angebote von Hauszellen, Hauskirchen und dergleichen. Das gibt es alles, aber die Leute gehen gar nicht hin. Aber alle, wir brauchen Gemeinschaft. Warum gehst du nicht hin? Wenn ich daran denke, wir haben Silvesterfeier jedes Jahr hier. Das ist eine Einladung für Gläubige, für Gemeinde, für Fremde, für deine Kollegen, Arbeitgeber. Du sagst, ich will Gemeinschaft und Beziehung mit der Gemeinde haben. Aber wenn die Gemeinde sich trifft, bist du nicht da. Verstehst du? Das sind für mich unglaubwürdige Sachen. So. Also dieses ganze Gekrähe, wir brauchen noch mehr Gemeinschaft, wir brauchen das. Jeder, der Gemeinschaft leben will, ich sage dir, wird einen Weg zur Gemeinschaft finden. Und trotzdem wollen wir es natürlich als Gemeinde fördern und fördern das auch. Ist ja logisch. Aber dieses ganze Weichei-Christentum, entschuldige bitte, hängt mir echt zum Hals raus. Ich krieg's Kotzen. Weißt du, wir sind in dieser Gesellschaft, wir statt uns in das Wort zu vertiefen, zu gucken, was das Wort ist, wir gehen und wir lesen Bücher, oh, wie hat der Gemeinde gegründet? Ja, und dann, oh, so muss man Gemeinde gründen. Und dann stehen Leute auf, so muss man Gemeinde gründen. Weißt du, und das sagen die Leute, die Bücher geschrieben haben, haben nie eine Gemeinde gegründet. Und die Bücher lesen, haben auch noch eine gegründet. Aber sie wollen allen erklären, wie man eine Gemeinde gründet. Wenn du wissen willst, wie man eine Gemeinde gründet und wie man sie führt, dann kannst du zu mir kommen. Bin ich ein Mann der Praxis. Ich habe seit meiner Bibelschulzeit 1977 mein ganzes Leben seitdem mit meiner Frau Gemeinden gegründet. Ohne Gemeindegründungsbücher. Aber mit einer Leidenschaft für verlorene Menschen. Mit einer Leidenschaft für Menschen, die Gott brauchen. Mit einer Leidenschaft Jesu, der sagt, ich will, dass meine Gemeinde gebaut wird. Das ist die Leidenschaft. Und da gibt es andere, die lesen Bücher, wie könnte man das machen können? Entschuldige bitte, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Mich interessieren Leute der Praxis. Du kannst, lies dein Buch. Nimm dein Buch, lies dein Buch, wie man es machen soll. Und dann komm aber nicht zu mir und sag, Herbert, so musst du es machen. Wenn du meinst, du hast einen besseren Weg, geh hin und bau deine eigene Gemeinde. Hallo? Hallo? Ich brauche nicht diese Nase-Weiß-Geschichten. Ich brauche das nicht. Sondern ich bin ein Mann der Praxis. Ich bin ein Mann aus dem Leben. Und ich baue Gemeinde Jesu Christi. Und das ist meine Leidenschaft. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Amen. Nicht überwältigen. Rebosha. Ich will dir sagen, diese ganze Studiererei, da haben wir zu viel Babylon in der Gemeinde und haben wir das zu viel in der Gemeinde, das ist eine Teufelsbeschäftigung. Ich sage es dir ganz klar, es ist eine Teufelsbeschäftigung. Es ist eine klare Teufelsbeschäftigung. Dadurch beschäftigst du dich dauernd mit Schnüffelei, mit Ansachen. Geh und bau lieber in der Zeit Gottes Reich. Wir sind biblische Gemeinde, hier findest du kein Babylon. Das einzige Babylon, das es gibt, ist in deinem Kopf. Und wenn du diese Bücher liest, ist es ein Film in deinem Hirn und auf deinem Herzen. Hören wir auf mit solchen Dingen. Lass uns arbeiten und nicht immer uns mit so viel Nebensächlichem beschäftigen. Okay. Oh Jesus. Die Gnade Gottes genügt, wenn ich in Schwachheit bin. Die Gnade Gottes genügt. Er sagt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Weißt du, wir sind als Christen so träge geworden. Wir wollen, dass jemand uns sagt, wie man ein siegreiches Leben führt. Und dann lesen wir Bücher. Lies doch mal die Bibel, da steht es drin. Wir wollen, dass biblische Gemeinde steht. Dann lesen wir Bücher. Lies in der Bibel, da findest du das Original und unvermischt. Und nicht mit diesen Meinungen, die der andere noch hat. Lies die Bibel. In der Bibel steht das perfekte Muster all dieser Dinge drin. Aber wir wollen nicht Bibel studieren. Wir wollen am besten eine Idee eines anderen übernehmen. Wie sagte mir jemand? Sagte, naja, Gemeinde Jesu Christi ist nicht biblisch. Gemeinde ist nicht biblisch. Und deshalb gehe ich aus Gemeinde weg. Sag ich, und wo gehst du jetzt hin? Ja, nirgendwo hin. Ich bleibe so lange jetzt allein, bis ich das Richtige finde. Ja, was ist das Richtige? Ich weiß es nicht, ich lasse mich von Gott führen. Weißt du, wer da führt? Der Teufel. Der Einzige, der führt, ist der Teufel. Und da müssen wir stoppen. Da müssen wir stoppen. Wir müssen sagen, nee, das ist alles, der Teufel kriegt dich nicht dazu, vielleicht Ehe zu brechen. Dann wird er versuchen, auf der religiösen Schiene oder auf deiner ich-bin-zu-schwach-Schiene oder ich-bin-überfordert-Schiene. Nein, nimm doch mal Herausforderungen an und tue deinen Dienst im Leib Christi. Ich sage das hier nicht nur zu uns, sondern auch dir, die ihr im Internet zuhört und die ihr diese Predigt mithört. Ich sage euch, ihr müsst hier für 2012 einen Vorsatz euch nehmen. Ich will ein außergewöhnliches Leben führen. Und dieses Leben wird manches Mal wird meistens sogar in großer Schwachheit sein. Und weißt du, wir haben ein Leben geführt, oft in großer Schwachheit. Wenn ich denke, als wir starteten, Gemeinde zu bauen, meine Frau und ich, du musst dir das vorstellen, erstmal die erste, als wir anfingen, Marita war schwanger. In der Zeit, während sie schwanger war, sie konnte sich nicht viel bewegen, weil das ein bisschen problematisch war, dass es ihr auch da nicht so gut, Übelkeit und so weiter. Aber weißt du, ich habe nicht den ganzen Tag zu Hause gesessen und ihr Händchen gehalten. Ich habe in der Zeit Gemeinde gebaut. Verstehst du? Und dann kam unsere zweite Tochter. Und dann haben wir gesagt, okay, um die Gemeinde zu bauen, muss ich arbeiten. Wir waren ein Neustart. Es gab ja keinen, der uns finanzieren, unterhalten konnte. Also habe ich gearbeitet. Und Marita ging hochschwanger und putzte Fenster, damit wir die Miete für diese neu gegründete Gemeinde bezahlen konnten. Verstehst du? Und wir haben nicht gejammert, wir haben nicht geklagt, sondern wir sind unseren Weg durchgegangen. Warum? Weil in unserem Herzen etwas war, wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen, dass Jesu Reich sichtbar wird auf dieser Erde und das geschieht durch Gemeinde. Und wir wollen uns immer so zurücknehmen, das ist mir alles zu viel und da bin ich überlastet. Und jemand sagt dir vielleicht eine Korrektur, dann ist man beleidigt und eingeschnappt. Leute, hört das auf, auch du im Internet. Das sind so viele Gemeindeflüchtlinge im Internet, die ihr mir zuhört. Es ist Zeit, dass du zurückgehst in deine Gemeinde und dass du dort um Vergebung bittest und sagst, ich komme zurück und ich will mich einbringen. 2012 soll ein anderes Jahr werden. Ich will mich einbringen. Ich will Gottes Reich bauen. Weißt du, Gnade, Leute denken, Gnade ist auch so schön, ich bin ja unter der Gnade. Und dann denken wir können alles machen, was wir wollen. Wir können alles tun, was wir wollen. Weißt du, die Bibel sagt, dass wir durch Gnade erlöst sind. Aber zur Gnade gehört noch viel mehr. Und noch etwas macht die Gnade. Ich möchte das mit euch mal lesen, in Titus. Wie schrieb mir mal jemand, als ich sagte, Mensch, wir müssen noch mal die Ärmel hochkrempeln und wir müssen uns auch mal bewegen. Dann schrieb mir jemand eine E-Mail, ja, weißt du, Herbert, ich bin so froh, dass ich nicht mit dir zusammen bin. Ich bin ja unter der Gnade. Weißt du, ich sag dir, dann geht mein Hut hoch. Verstehst du? Dann habe ich ihm Titus zurückgeschrieben. Und dann habe ich ihm geschrieben, heb dein Hintern von deinem Fernsehsessel hoch. Das sagt mir Titus. Hör auf zu sündigen. Fang an, mit Jesus zu leben. Bau sein Reich. Das habe ich ihm geschrieben. Da war es auf einmal sehr still. Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Halleluja. Amen. Amen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will er. Das ist sein Anliegen. Aber das wird nur umgesetzt durch uns, dass wir die Wahrheit hinausbringen. Wenn wir die Wahrheit nicht hinausbringen und uns von jedem Druck abhalten lassen, von jeder Verfolgung abhalten lassen. Nein, ich will, dass du dieses Jahr hergehst mit dem Paulus und dieser Vers, das wird ja dieses Jahr unser ganzer Leitvers sein. Meine Gnade genügt dir, dass du hergehst in diesem Jahr und dir eins klar wird, egal wie du dich fühlst, ob du am Boden liegst, ob du eingesperrt bist, ob man dich verprügelt hat, egal was. Paulus hat das erlebt, nicht nur in Philippi. Der Paulus geht her, geht in eine Stadt, fängt an zu predigen und meistens kriegt er Kloppe. Einmal gehen sie her, nehmen und steinigen ihn und lassen ihn draußen vor der Stadt liegen und alle denken, er ist tot. Manche meinen, er war tot. Die Jünger umringen ihn, beten und er steht wieder auf. Und was macht er? Er geht in die nächste Stadt, halb totgeschlagen in die nächste Stadt. Und weißt du, was er den Leuten sagt? Ich kam zu euch mit großer Schwachheit meines Fleisches. Es tat mir alles weh, aber ihr habt mich freundlich aufgenommen und ihr habt meine Botschaft gehört, obwohl ich so zerschunden war. Ihr habt meine Botschaft gehört und es entstand an diesem Ort eine Gemeinde mit einem halb totgeschlagenen Mann. Hallo. Hallo. Es ist Zeit, in Deutschland aufzustehen. Es ist Zeit, aufzustehen und unsere ganzen kleinen Differenzen, die überall sind, auch auf den Gemeinden, dass man sie aufhört. Ich mag nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die immer auf weichen Eiern rumlaufen. Ich habe keine Lust dazu. Ich brauche Menschen um mich, die kämpfen wollen. Menschen, die sagen, wir werden das Land aufbrechen. Wir werden diesen Urwald roden. Wir werden das in Gang bringen, was andere nicht in Gang gebracht haben. Die will ich um mich haben. Ich brauche nicht Leute, die bei jedem Wehwehchen rumjammern und rumheulen. Weißt du, ich habe mich neulich auch beklagt. Passiert dann, aber der Herr bringt uns, wenn wir seine Stimme hören, ganz schnell zur Raison. Ich habe gesagt, Herr, da gibt es Sachen, die sind mir einfach zu viel. Und weißt du, was er gesagt hat? Armer kleiner schwarzer Peter. Nö, weißt du, was er gesagt hat? Ach, nichts gegen die Peters jetzt unter uns hier, ne? Okay. Weißt du, was er gesagt hat? Kurz und bündig. Herbert, hör auf zu jammern. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht meine Seele. Da habe ich gesagt, oh Herr, es ist echt aber viel. Hör auf zu jammern. Ich sage, danke Herr, ich habe es verstanden. Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Dann sage ich dir, dieses Jahr, hör auf zu jammern. Wovon spricht man in den Häusern, in den Hütten der Gerechten? Was sagt die Schrift? Vom Sieg. Ja. Was machen wir, wovon wir sprechen wir in den Häusern? Es ist mir zu viel, die Uni ist mir zu viel, mein Diplom ist mir zu viel, das ist mir zu viel, das ist mein Mann ist mir auch zu viel, meine Frau ist schon immer zu viel, alles ist mir zu viel, wir sind immer, alles ist mir zu viel. Toller Sieg, tolle Siegesgespräche. Tolle Siegesgespräche, okay. Ach ja. Ich muss sagen, ich habe heute Nacht habe ich gedacht, wenn es sein muss, wecke ich mir Tote auf, die das Werk Gottes vorantreiben. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Und jetzt kommt, sie unterweist uns. Das Wort, das dort steht, für unterweist ist, sie erzieht uns. Das griechische Wort ist paideio. Die Gnade erzieht uns, damit wir, was erzieht sie uns? Die Gnade erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Die Gnade erzieht uns, also verleugne die weltlichen Begierden. Geh her und sag, nein, ich bin jetzt in der Gnade und ich brauche nicht mehr meinen Begierden und Lüsten zu folgen, sondern die Gnade ist genug, dass die Kraft Christi sich in mir entfaltet. Ach, wenn ich denke, was Menschen alles für Ausreden führen, nur um irgendwie im Leben sich manchmal zu drücken. Da gibt es Leute, die sagen, ja, wenn das Benzin nicht so teuer wäre, dann würde ich auch in eine Gemeinde gehen oder in meinen Hauskreis fahren. Weißt du, als das Benzin noch 42 Cent kostete, oder Pfennige kostete, haben dieselben Leute das auch schon gesagt, wenn das Benzin nicht so teuer wäre. Weißt du, das sind Ausreden. Es sind Ausreden und es ist Unglaube. Es ist Unglaube. Ich glaube, entweder glaube ich, dass Gott mein Versorger ist, und ich glaube, dass ich zum Haus des Herrn kommen will, wenn Gott sagt, vernachlässige nicht die Versammlungen, wenn er das sagt, dann glaube ich, wird er mir auch helfen und dafür Sorge tragen, wenn ich kein fauler Mensch bin, dass ich da auch hinkomme. Hallo? Aber diese Entschuldigungen, die müssen wir aufhören. Das Benzin ist zu teuer, das ist zu immer, Reifen hat einen Platten und hinten ist ein bisschen zu viel Luft drin. Hör doch auf damit. Ist doch Blödsinn sowas. Sowas. Das ist Unglaube, das ist Flucht vor Verantwortung. Flucht vor Verantwortung. Die Gnade unterweist uns, die weltlichen Begierden und die Lüste zu verleugnen. Sie unterweist uns, besonnen zu sein. Es heißt, sie unterweist uns, gerecht zu sein. Sie sagt, sei nüchtern, schalte auch mal deinen Verstand ein und durchdenke die Dinge, wo es lang gehen soll. Weißt du, manchmal gibt es so, dass dieses Charismatische so, weißt du, so, oh, du sagst jemand, wie er einen Weg gehen soll oder vielleicht, Mensch, du, da solltest du mal hin anrufen, dieser Job, der wäre bestimmt was für dich. Weißt du, man jammert immer, oh, betet für mich, ich habe keine Arbeit. Dann kommt ein Job, oh, da muss ich mal gucken, der Herr wird mich, Halleluja, schon leiten. Nein, da geh mal hin und stell dich vor und sag, wer du bist und sag, hallo. Ja, ich weiß, man kann das auch praktisch machen. Ich meine, ich habe mich ja im Gefängnis bekehrt als junger Mann. Und als ich aus dem Gefängnis kam, ich war jetzt bekehrt. Aber ich will dir eins sagen, Lust zu arbeiten hatte ich keine. Und dann hat das Arbeitsamt, die haben mir dann dauernd Stellen gegeben. Verstehst du? Und
Und ich habe viele Angebote gekriegt. Und da bin ich mit diesen Zetteln immer zu den Firmen gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, ich wollte mich hier vorstellen, Sie suchen ja jemand. Ja, und das Gespräch war sehr angenehm und ich merkte auch, Alarmstufe Rot, die wollen dich. Alarmstufe Rot, die stellen dich ein. Und weißt du, was ich in aller Demut danach gegangen? Ich muss Ihnen aber sagen, ich komme erst gerade aus dem Gefängnis. Gut, wir melden uns nochmal bei Ihnen. Ist doch klar. Du siehst, welch eine Führung, ne? Den Sein gibt's der Herr im Schlaf, ne? Nix. Aber weißt du, was mein Pastor gesagt hat? Nix mit faul rumliegen. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Firma. Ich habe mit dem gesprochen, der nimmt dich sofort. Ich habe meinen Pastor geliebt. Aber ich bin hingegangen, ich habe gearbeitet. Verstehst du? Ich habe gearbeitet, weil die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, wird auch nicht essen. Und die Gnade erzieht mich, auch fleißig zu sein. Die Gnade sagt, du kannst nicht faul bleiben. Du hast jetzt genug Gnade und Kraft, Gottes Kraft in dir, einen neuen Weg zu leben, ein neues Leben zu gehen. Oh Mann, heilbringend, sie erzieht uns, gottesfürchtig zu leben. In dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Der kam nicht nur und sagte, ach, meine Sünden sind jetzt alle weg. Und Halleluja, jetzt liebe ich den Heiland. Nein. Er hat gesagt, hör zu, jetzt habe ich dir Gnade gegeben, ich habe dir ein neues Leben geschenkt, aber jetzt schmeißen wir Gesetzlosigkeit raus. Du erlaubst mir, dass meine Kraft in dir wirksam wird und dann wirst du von innen heraus verwandelt. Wir brauchen uns ja nicht selbst verwandeln. Versteht? Viele Leute sagen, Christen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, reiß mich zusammen. Glaub mir, reiß dich zusammen, so viel du willst, du kriegst das nicht gebacken, das sage ich dir. Ich habe es nicht hingekriegt. Und was habe ich mich schon zusammenreißen wollen im Leben? Aber weißt du, da habe ich etwas entdeckt. Der in mir ist größer, als der in der Welt ist. Der in mir ist größer als Gottlosigkeit. Der in mir ist größer als Begierde. Der in mir ist größer als Gesetzlosigkeit. Der in mir ist größer als meine Faulheit. Der in mir ist größer als alles. Und wenn ich ihm erlaube, seine Kraft zu entfalten, dann geht das Schiff voran. Hallo. Dann geht's voran. Okay. Diese Gnade Gottes. Sie macht diese, dazu ist er erschienen, Jesus heißt es, er hat sich gegeben, damit er uns loskaufte, loslöste. Das Wort loskaufen, lass mich mal gerade reinschauen. Ja, genau, als Lösegeld bezahlt. Wir waren gebunden an den Teufel, an die Sünde. Und Jesus sagt, hier, ich bezahle und der ist jetzt frei. Er ist auf den Sklavenmarkt der Hölle gegangen und hat uns losgekauft. Auf den Sklavenmarkt des Teufels, hat uns losgekauft. Was machen wir aber jetzt mit unserem neuen Leben? Jetzt sollten wir unser Leben dem geben, für der uns erkauft hat und mit ihm leben. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Eifrig. Wir werden nicht durch Werke erlöst. Die Erlösung ist geschehen durch das Blut Christi, allein aus Gnade, ein Geschenk. Aber wenn jemand jetzt eine neue Natur in Christus geworden ist, dann wird er anfangen, auch in den Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, vor Grundlegung der Welt, dann wird er anfangen, in diesen Werken zu laufen. Hallo? Und nicht aus eigener Kraft, aus der Beziehung mit ihm heraus. Aber dazu gibt es viel zu sagen. Der uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. So. Und da sagt Paulus dem Titus, dies rede, ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Das geschieht heute in den Gemeinden nicht mehr. Ich habe gerade heute in Prediger 8, Vers 11, glaube ich, gelesen, in einem E-Mail, das ich bekam. Gott sagt, das Böse, das da ist, überführe es sofort. Geh es sofort an. Lass es nicht zu, weil wenn du es zulässt, wird es um sich greifen und man denkt, das ist normal. Deshalb muss Gemeinde auch für Klarheit sorgen. Wenn du das Böse nicht wegtust, dann wird es um sich greifen. Verstehst du? Mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Da wären wir in dem Bereich von Einschüchterung. Wir sehen, dass selbst der Timotheus in seinem Leben
von manchen Leuten, Gläubigen, total eingeschüchtert war und Paulus ihm klar machen musste, jetzt stehst du wieder auf, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich denke, ich will noch einen Vers mit euch lesen. Genau, das mache ich auch. Ich hatte eine Predigt letztes Jahr gehalten, die haben wir nicht ins Internet gestellt. Vielleicht werden wir es doch noch tun. Ich schaue es mal die Tage mir noch mal an. Römer 8, 35, 36, 37. Römer 8. Römer 8, mit diesem Vers kommen wir auch dann zum Schluss. Mein Herz ist voll, viele Dinge zu sagen. Aber weißt du, eine Gemeinde oder auch Mitarbeiter einer Gemeinde, sie können manchmal auch einen Pastor total lähmen. Erinnert ihr euch, als Charles letztes Jahr bei uns war? Und da hat er gesagt, manche Leute, die stellen dadurch, dass sie ihrem Pastor keine Unterstützung sind. So, das war auch noch ein bisschen eine andere Situation. Der Pastor ist ständig gehalten, er kann nicht weitergehen, nicht das Werk tun, das Gott für ihn aufgetragen hat, weil er durch seine Mitarbeiter oder durch die Gemeinde oft wie in Betonfüße gesetzt ist und gehalten wird, weil er dauernd sich um das kümmern muss, worum sich schon längst die lange gläubig sein, kümmern sollten. Weißt du, wir haben in unseren Gemeinden Leute, die sind 10 Jahre und 15 Jahre gläubig und du kannst sie nicht zu Ältesten einsetzen, weil sie einfach nicht nach dem biblischen Maß entsprechen. Und ich habe die Nacht gedacht, es ist so traurig, es ist so traurig. Paulus ist gegangen, in die Gemeinde gegangen oder hat eine Gemeinde gegründet. Und da sind Leute, die sind auf das Wort eingegangen und die ließen sich trainieren. Und innerhalb kurzer Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, manchmal drei Jahre, waren sie Älteste. Bei uns, die Zähne fallen uns schon aus, das dritte Gebiss ist im Anmarsch. Die Haare sind grau oder alle schon ausgefallen und wir dödeln immer noch rum. Ja. Warum? Weil Männer und Frauen oft nicht mehr Opfer bringen wollen. Wir haben ja den Pastor, der die Gemeinde leitet, soll der es doch machen. Aber die Bibel sagt, das ist Aufgabe der Ältesten einer Gemeinde. Die Ältesten sollen das tun. Römer 8. Der Paulus hat seine ganze Einstellung geändert. Er sagt, jetzt habe ich Wohlgefallen an Verfolgung, Misshandlung. Und wird uns das scheiden von Gott? Er sagt in Römer 8, 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dann sagt er in Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Hallo, er sagt, mehr als Überwinder. Schwert, Verfolgung, Angst, Prügel, halb totgeschlagen werden. Und wir sind mehr als Überwinder. Vers 38, ich bin davon überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Paulus sagt, okay, wenn ich das brauche, um auf dem Boden zu bleiben, dann soll dieser Dämon mich halt weiter schlagen. Die Leute aufwiegeln und sie dazu bringen, mir Prügel zu geben oder mich umzubringen. Schauen wir mal, ich sage es immer wieder, wenn der Paulus oder auch Jesus predigte, es gab immer drei Kategorien von Zuhörern. Er kam und predigte, die Predigt war zu Ende, dann gab es Leute, die sagten, sowas muss ich mir nicht anhören, du Spinner. Oder sie waren wütend und ärgerlich. Dann gab es die zweite Kategorie von Menschen, die sagten, es ist neu für mich, was ich hier gehört habe. Ich muss das verarbeiten, aber ich würde gerne noch mehr von dir hören. Kannst du mir noch mehr erzählen? Und dann gab es Leute, die sagten, auf diese Botschaft habe ich gewartet. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Eine Hausgemeinde entstand und eine Stadtgemeinde entstand. Verstehst du? Und diese Kategorien von Zuhörern, die wird jeder haben, der verkündigen will. Die habe ich mein ganzes Leben lang.
Was haben Leute sich schon aufgeregt, wenn ich gepredigt habe? Leute sind schimpfend manchmal aus dem Raum gegangen. Ja, und? Soll ich mir jetzt einen Kopfschuss geben? Nein. Versteh mal, dass Jesus sagt, alle, die gottselig leben wollen, werden unter Druck und Verfolgung kommen. Das ist doch ein Normalzustand, Leute. Und da gibt es, und ich freue mich, dann halten wir uns nicht auf, die haben jetzt gemeckert und ich muss meine Botschaft umstellen. Und dann kommt vielleicht doch irgend so jemand aus der Gemeinde, du hast das nicht so richtig in Liebe gepackt. Alle Leute. Ach, wir haben manchmal so viel frommes Gesülze. Das tut schon weh. Es wird mich nicht trennen. Das wird mich nicht trennen. Aber was ist? Herr, ich verstehe nicht, warum habe ich den Druck bei meiner Uni? Herr, verstehe, warum habe ich den Druck auf meiner Arbeit? Herr, warum ist der Chef so blöd? Warum sind die Angestellten, die lästern? Was sagte mir ein junger Mann? Sagte, weißt du, Herbert, ich gehe auf der Arbeit und jetzt wissen sie, dass ich Christ bin. Jetzt hängen sie überall Nacktfotos da auf. Ja, so Nacktkalender mit, die hängen die da jetzt auf, um mich zu reizen. Und dann sagen sie immer, na, wäre das nicht was für dich? Herbert, ich kündige, ich gehe weg. Ja, was ist? Ich sage, warum? Ja, ich muss da immer hingucken. Sag, musst du doch gar nicht. Ich sage, dreh dich weg. Dreh dich weg. Weißt du, und ich kann dir sagen, auf den Arbeitsstellen, auf denen ich war, vor der Bibelschule und auch später, meine Arbeitgeber, und ich rühme mich da nicht im Fleischlichen, aber ich will es dir als Zeugnis sagen, die haben gesagt, Herr Ericke, wenn immer Sie einen Job brauchen, kommen Sie zurück, wir nehmen Sie. Ich bin von meinem Jungsein bekehrt, von 1973 meines Chefs. Wenn ich nach Wuppertal fahre, dann gehe ich dorthin und es ist immer noch wie Freunde. Und Sie haben gesagt, Herr Erich, sollten Sie sich mit Ihrer ganzen Theologie, wir sehen, das ist Ihr Weg und Ihre Berufung, aber sollten Sie merken, das ist doch nicht das, dann kommen Sie zurück, wir nehmen Sie. Ein anderer Chef sagt mir, es war die schönste Zeit meines Lebens, als Sie bei mir gearbeitet haben. Ich habe danach nicht mehr so jemanden gefunden und ich habe meinen Betrieb aufgegeben, weil ich wollte es mir nicht mehr antun, mich dauernd über Angestellte zu ärgern. Und dieser Chef, der war ein Tyrann. Verstehst du? Abhauen kann jeder. Abhauen kann jeder. Abhauen kann jeder. Oh, die haben mich verspottet, na und? Sei doch froh, bist endlich mal zur Kenntnis genommen. Endlich merkt jemand, du bist da. Reg dich doch nicht immer auf. Und du musst ja Dinge nicht angucken, die verkehrt sind. Okay, versteht ihr, was ich meine? Lasst uns dieses Jahr wirklich hergehen und sagen, okay, ich will aufstehen. Ich will ein Mann Gottes sein, eine Frau Gottes sein. Und es wird durch Drangsal und durch Trübsale gehen. Und hör auf zu kneifen. Und wenn du mal 2-3 Stunden in der Gemeinde etwas zu tun hast und zu helfen hast, dann denke nicht, du bist überfordert, sondern betrachte es mal einfach als einen segensreichen Spaziergang. Denn das viele Studieren macht den Leib müde, sagt Paulus. Salomo. Des Bücherlesens ist kein Ende und viel Studieren macht den Körper müde. Ja. Du sagst, kenne ich gar nicht, weiß, Fernsehen macht auch müde, okay? Und es verdummt. Hat Micha ja Predigten gehalten, dass man dabei total verblöden kann. Ja, also guck mal ins Internet. Michaels Botschaften da. Ich wünsche mir Gott, Vater, dass dein Volk aufsteht und dass wir in diesem Jahr Gemeinde bauen. Du bist gestorben, Jesus, damit überall Gemeinden entstehen. Und du bist nicht gestorben, damit wir ein bequemes Leben haben. Du bist gestorben, damit wir uns aufmachen und als dein Körper auf dieser Erde dein Reich bauen. Dafür bist du gestorben. Für unsere Schuld und Sünde. Für die Schuld und Sünde der ganzen Welt. Und du hast gesagt, geht hin und predigt das Evangelium des Reiches überall. Und sucht, wen ihr retten könnt. Sucht, wen ihr finden könnt. Herr, wir wollen, dass das dieses Jahr so geschieht. Und wir wollen uns erinnern, wenn wir in Druck kommen, wenn wir vielleicht misshandelt werden, wenn wir verfolgt werden oder wenn uns jemand beschimpft oder sonst etwas tut, dann wollen wir uns daran erinnern. Das macht ja nichts. Das hält mich auf dem Teppich.
das hält mich am Boden, dann will ich sagen, das macht mir nichts, denn ich weiß, jetzt kommt deine Kraft voll zur Entfaltung. Ich kann trotz dieser Situation mehr als ein Überwinder sein. Mehr als ein Überwinder. Ich danke dir, Herr, dass du in uns lebst. Du wohnst in uns. Durch den Heiligen Geist, du wohnst in uns. Ganz persönlich. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Gottes Adresse auf dieser Erde. Du wohnst in uns. Und Herr, dieses Jahr soll es ein Jahr werden der Gradlinigkeit. Aber auch des Wissens, was du uns schriftlich gegeben hast. Ich werde euch niemals verlassen. Ich werde niemals von euch weichen. Du hast es schriftlich gegeben. Und wir wissen, Herr, dass du in all dem mit uns bist. Und wir wollen nicht kneifen. Wir wollen nicht kneifen. Sondern wir wollen uns bewusst machen, der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Größer als aller Druck, größer als alle Anfeindungen, größer als aller Spott, größer als alle Anfechtungen, größer als alles, Herr. Und wo immer wir hinkommen, wir werden gut sein zu den Menschen. Und wir werden durch gute Werke, durch gute Taten ihnen zeigen, wer wir sind. Nämlich echte Christen, die nicht durch ihre Taten erlöst werden, aber die in Dankbarkeit in den Wegen und Werken Gottes laufen und der Welt klar machen, es gibt einen Gott. Und Herr, du hast gesagt, Menschen werden uns beobachten und dich preisen. Ich gebe dir alle Ehre. Halleluja. Amen.